MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen, bei dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Und es ist eine große Freude, heute Heiko Heinisch begrüßen zu dürfen. Heiko Heinisch ist Historiker und ist unter anderem auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Dokumentationsstelle Politischer Islam in Wien. Heiko Heinisch hat zusammen mit Nina Scholz einige Bücher zum Thema vor allem Islamismus und verwandten Themen verfasst, darunter das Buch Europa, Menschenrechte, Islam, ein Kulturkampf, Fragezeichen, im Jahr 2012, danach das Buch Charlie vs. Mohammed, Plädoyer für die Meinungsfreiheit und zuletzt vor einigen Jahren dann Alles für Allah, wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert. Und der Grund für das heutige Gespräch ist dieses Buch hier. Er hat zusammen mit Nina Scholz und Gustav Gustenau das Buch Politischer Islam, eine hybride Bedrohung der Civilization Jihad der Muslimbruderschaft rausgebracht, gerade erst vor wenigen Tagen. Und darüber wollen wir in dem heutigen Gespräch ein wenig reden. Also zuerst einmal herzlich willkommen, Heiko. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht einmal ganz grundsätzlich, weil das ja schon im Titel vorkommt, im Untertitel vorkommt. Was ist denn Civilization Jihad? Was ist darunter zu verstehen?
Das ist ein Ausdruck, der vom Kader der Muslimbruderschaft selbst entwickelt wurde, um ihr Projekt zu beschreiben, Gesellschaften langfristig zu transformieren in islamische Gesellschaften. Also es geht tatsächlich um sowas wie einen Kulturkampf gegen alle Gesellschaften, die nicht islamisch in ihrem Sinne sind.
Und du hast gesagt, das ist ein Begriff, den die selber geprägt haben, der stammt aus so einer Art Strategiepapier, das die geschrieben haben.
Ja, genau, er stammt aus dem Strategiepapier aus dem Jahr 1991 der amerikanischen Muslimbruderschaft. Da beschreiben sie ihr Projekt quasi Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika oder ganz Nordamerika, in eine islamische Gesellschaft zu verwandeln und verwenden da den Begriff Civilization Jihad beziehungsweise Civilization Jihadist Project.
Mhm. Und es ist wichtig zu betonen, eben du hast jetzt, haben wir gesprochen über dieses Strategiepapier aus den USA, es gibt aber mehrere solche Papiere, also das, worüber wir jetzt in Zukunft reden werden in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde, das sind nicht irgendwelche Verschwörungsfantasie, sondern das ist gestützt auf Dokumente, auf Strategiepapiere der Muslimbruderschaft selbst.
Ganz richtig, also wir stützen uns auf mehrere Papiere der Muslimbruderschaft selbst, also auf zwei Strategiepapiere konkret. Eins ist 9 Jahre vorher verfasst worden in Europa. Die beiden Papiere sind im Prinzip Geheimpapiere, also sie sind zufällig bei Hausdurchsuchungen entdeckt worden, erst in den 2000er Jahren. Das heißt, sie richten sich nicht an die Öffentlichkeit. Man kann sie also nicht als propagandistisch oder sowas betrachten. Es sind Papiere, die an die Kader der Bruderschaft gerichtet waren. Es gibt aber auch Schriften, also unter anderem vom Chefideologen oder Spiritus Rector der Muslimbruderschaft, Yusuf al-Karadawi, der 2022 verstorben ist. Der hat ein Buch geschrieben, auch in den 90er Jahren, über die islamische Bewegung in der kommenden Phase. Also das Buch heißt konkret The Islamic Movement in the Coming Phase. Auch da breitet er quasi eine Strategie aus, wie Gesellschaften transformiert werden sollen.
Jetzt war schon mehrfach von der Muslimbruderschaft die Rede. Das ist ja ein Begriff, der vielleicht einigen bekannt sein dürfte, aber manchen noch immer nicht. Was ist denn grob gesagt die Muslimbruderschaft?
Das ist jetzt etwas schwierig zu beschreiben, weil es eben nicht nur eine Organisation ist. Die Muslimbruderschaft selbst oder das, was wir als sie betrachten, hat an sich schon einen hybriden Charakter. Also wir haben einerseits einen Kaderapparat, der in den Ende der 20er Jahre in Ägypten gegründet wurde. Also wirklich eine streng hierarchische Kaderorganisation. Die besteht heute noch. Wir haben parallel dazu in Europa Organisationen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren und auch danach noch von Muslimbrüdern gegründet wurden, wo wir sagen können, nicht alle Mitglieder, die in diesen Organisationen drin sind, sind Muslimbrüder. Viele davon sind, die muslimische Jugend in Deutschland ist ein Paradebeispiel, von der Muslimbruderschaft gegründet, Nachwuchsreservoir, Kaderschmiede. Und dann haben wir Organisationen, die ideologisch von der Muslimbruderschaft beeinflusst sind. Wir haben ganze muslimische Communities, die von der Muslimbruderschaft beeinflusst sind. Das heißt, die Ideologie mittragen, des politischen Islam, ohne unmittelbar an die Muslimbruderschaft angeschlossen zu sein. Darüber hinaus im Prinzip mittlerweile eine weltweite Bewegung, also das, was dieser Yusuf al-Karadawi mit dem Islamic Movement meint, also tatsächlich eine von der Bruderschaft beeinflusste Bewegung. Und daneben haben wir aber auch noch Staaten, staatliche Akteure, die die Muslimbruderschaft finanziell, propagandistisch und logistisch unterstützen. Da wären zu nennen Katar, Kuwait und die Türkei in erster Linie.
Das heißt, wir haben einerseits schon so etwas wie eine klare Struktur mit Kadern, speziell in Ägypten und in arabischen Ländern.
Auch in Europa. Auch, also wir haben auch in Europa diese Kaderstruktur, die wir in arabischen Ländern finden, die finden wir auch in Europa. Sie ist nur hier wesentlich schwerer zu identifizieren mittlerweile, weil man in den 70er Jahren aufgehört hat, sich offiziell als Muslimbruder zu bezeichnen. Aber diese Kaderstruktur ist nach wie vor da. Aber darum herum hat sich also die Anthropologin Florence Bergeau-Blackler spricht von einem fréristischen Milieu, lässt sich schwer ins Deutsche übersetzen, ein bruderschaftliches Brudermilieu. Und dieses Milieu quasi ist eigentlich das, was wir heute als Akteur betrachten müssen.
Das heißt, abgesehen von der Kaderstruktur ist es auch einfach eine Art politisch-islamische Vision oder?
Ja, man kann es wahrscheinlich vergleichen mit den linken Bewegungen in den 60er Jahren in Europa, die ja auch einerseits gab es die K-Gruppen, also wirklich auch strenge Kaderorganisationen, und daneben gab es aber einfach eine große linke Bewegung, die nicht unbedingt an diese Organisationen angeschlossen war, aber im Prinzip ähnliche Ziele verfolgt hat.
Kommen wir zu dem Buch dann im engeren Sinne. Ihr habt einen etwas ungewöhnlichen Zugang für so ein Buch, und zwar insofern, als ihr das Ganze im Zuge eines Begriffs analysiert, der eigentlich jetzt für die Diskussion der Muslimbruderschaft selten verwendet wird. Ihr sprecht von einem hybriden Krieg, und das ist nun mal ein Begriff, der selten da Anwendung findet. Warum das? Warum diese Begriffswahl, und was bedeutet Hybrid in dem Zusammenhang? Und gleich anschließend, inwiefern ist die Muslimbruderschaft ein hybrider Akteur?
Angefangen haben wir damit, dass wir diese ganzen Dokumente der Muslimbruderschaft gelesen haben, uns ihre Strategien angeschaut haben und dabei drauf gekommen sind, dass die Strategie, die die Muslimbruderschaft verfolgt, sehr gut in dieses Konzept der hybriden Kriegsführung oder hybriden Konfliktführung hineinpasst. Das ist ursprünglich entwickelt worden, um staatliche Akteure zu beschreiben oder das Handeln staatlicher Akteure. Einfaches Beispiel Russland. Was heißt Hybridität? Ein Akteur, der hybrid agiert, verschiebt die Grenzen zwischen Freund und Feind, zwischen zivil und militärisch. Also diese ganzen Grenzen, die konventionellen Krieg zur Anwendung kommen, spielen da erstmal keine Rolle mehr, ganz im Gegenteil. Wenn man jetzt sieht in Europa, da werden Unterseekabel zerstört, zufällig. Es gibt Sabotageaktionen auf Bahngleise, Trollarmeen im Internet, die versuchen in Social Media Diskussionen, Diskurse zu kontrollieren und in bestimmte Richtungen zu lenken. Und man kann das alles nicht unmittelbar auf einen Akteur zurückführen. Das ist die Vermutung im Raum, dass da Russland hinter all diesen Sachen steht. Die bekennen sich aber nicht dazu. Das heißt, sie sagen nicht, wir sind diejenigen, die euch angreifen und die absichtlich eure Infrastruktur zerstören und versuchen, bei euch Stimmung in der Gesellschaft zu machen. Das heißt, bei der Hybridität gibt sich der Gegner lange nicht zu erkennen als Gegner, und das macht die eine Reaktion darauf einfach irrsinnig schwierig, weil du weißt nicht, auf was du eigentlich reagieren sollst. Umgelegt auf einen nichtstaatlichen Akteur wie die Muslimbruderschaft, dschihadistische Gruppen, die Anschläge machen, sind als Gegner klar erkennbar. Also sie sagen, wir greifen euch an, wir legen eine Bombe, wir fahren mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt, was auch immer. Da haben wir auch klare Strukturen, wie auf sowas reagiert wird. Unsere Sicherheitsbehörden wissen, wie sie mit sowas umgehen. Mit einem Akteur wie der Muslimbruderschaft, die genau das nicht machen, ist der Umgang extrem schwierig, weil du weißt nicht, auf welcher Ebene ist das jetzt wirklich ein Angriff oder ist das kein Angriff und wie sollst du dem begegnen? Und uns kam also diese Ähnlichkeit der Vorgehensweise, die kam uns einfach in den Sinn, die war einfach offensichtlich, nur sind die Handlungsfelder andere als die, auf denen staatliche Akteur agiert. Also die Muslimbruderschaft zerstört zumindest noch keine Infrastruktur. Sie agiert nicht im Cyberspace, was ein staatlicher Akteur eben auch tut. Sie agiert auf anderen Handlungsfeldern. Das heißt, wir haben versucht, diese Theorie des hybriden Konflikts auf einen nichtstaatlichen Akteur wie die Muslimbruderschaft umzulegen, die Handlungsfelder zu identifizieren, auf denen die Muslimbruderschaft agiert, und uns dann anzuschauen, wie sie in den einzelnen Handlungsfeldern agiert. Und das mit den Handlungsfeldern drückt schon die Hybridität des Konflikts aus. Es gibt also verschiedene gesellschaftliche Bereiche, in denen die Muslimbruderschaft aktiv ist. Und es ist schwierig, das als Zusammenspiel zu erkennen. Also zu erkennen, dass das im Prinzip ein konzertierter Angriff ist, der von verschiedenen Seiten geführt wird, weil in den verschiedenen Handlungsfeldern die Zuständigkeiten, staatliche und gesellschaftliche Zuständigkeiten, einfach unterschiedlich sind. Und genau damit spielt ein hybrider Akteur. Und im Lauf der Arbeit ist uns aufgefallen, dass das Konzept einfach wirklich sehr gut auf einen Akteur wie die Muslimbruderschaft umzulegen ist.
Vielleicht an der Stelle nochmal die Frage, die betrifft dann wieder die Struktur, aber inwiefern ist die Muslimbruderschaft ein Akteur? Also kann man das so überhaupt sagen?
Ist eine gute Frage, weil es tatsächlich schwierig ist, das so zu bestimmen. So wie wir das aber beobachten, was sie tun seit den 50er Jahren in Europa, glauben wir, belegen zu können, dass man es sehr wohl als einen Akteur betrachten kann, weil, wie gesagt, wir haben diesen Kaderapparat im Hintergrund, der offensichtlich auch Strategiepapiere erarbeitet für seine Kader, die dann wiederum in diversen Organisationen aktiv sind, ohne sich unbedingt als Muslimbruder zu erkennen zu geben. Und die diverse Organisationen dazu bringen, im Sinne ihrer Strategie aktiv zu werden. Und dieses Aktivwerden im Sinne der Muslimbruderschaft, glaube ich, dass wir das für die ersten beiden Phasen, also das kommt beim Hybridkonflikt noch dazu, habe ich noch nicht erwähnt, der wird quasi in mehreren Phasen aufgerollt, über die wir vielleicht dann auch noch reden können. Und der Vorteil, den wir jetzt hatten beim Erstellen des Konzepts und auch dem Schreiben des Buches ist, dass diese ersten beiden Phasen dieser hybriden Konfliktführung im Prinzip schon ab, also die erste ist komplett beendet und die zweite läuft dem Ende zu. In manchen Ländern befinden wir uns bereits in der dritten Phase. Das heißt, wir haben nicht nur ihre Strategiepapiere, wir haben auch ihre Handlungen der letzten 70 Jahre in Europa, die zeigen, dass sie sich tatsächlich an diese Strategie halten, die sie ausgearbeitet haben. Und die entspricht eben einer hybriden Konfliktführung.
Das zeigt sich ja auch an ein paar Personen, die da immer wieder auftauchen, und eben zum Teil auch in verschiedenen Ländern. Also es gibt ja diese eine Person, die zuerst in Deutschland oder Österreich Strukturen der Muslimbruderschaft ausbaut, dann nach in die USA geht, dann die Muslimbruderschaftsstrukturen in den USA aufbaut. Also das sind auch immer wieder dieselben handelnden Akteure, die da verschieden
sind. Das ist auffällig und das ist ganz richtig. Also es gibt ein paar quasi Knoten in dem Netzwerk, also ein paar zentrale Akteure, zentrale Kader, die tatsächlich in verschiedenen Ländern auftauchen. Also wir haben das auch, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, auf Österreich. Also jemand, der mutmaßlich in der Anfangsphase der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich eine Rolle gespielt hat, hat eben gleichzeitig auch eine große Rolle gespielt beim Aufbau des Islamischen Zentrums München, was so eine der ersten großen Zentralen der Muslimbruderschaft in Europa war.
Auf Österreich werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Du hast es jetzt schon erwähnt, hybride Konflikte oder hybride Kriege werden in Phasen aufgeteilt und ihr macht das im Buch auch. Ihr teilt im Wesentlichen 5 Phasen ein. Reden wir mal über diese Phasen. Wie kann man sich die vorstellen? Worin sind die charakterisiert?
Also die Phasen haben wir tatsächlich aus der Theorie hybrider Kriege genommen und haben sie auch mehr oder weniger genauso belassen, wie sie dort beschrieben werden. Nur dass wir halt, wie gesagt, andere Handlungsfelder haben, die in den einzelnen Phasen eine Rolle spielen. Die erste Phase ist Priming oder Vorbereitungsphase, die wir Settlement genannt haben. Den Begriff haben wir auch direkt aus einem der Strategiepapiere genommen. Also quasi die Ansiedlung. Man setzt sich erstmal in einem Land fest, baut dort erste Strukturen auf, baut dort erste Basen auf und beginnt sich mal zu informieren. Also man handelt adaptiv in der ersten Phase. Man kennt sich noch nicht wirklich in dem Land aus. Das heißt, man versucht, die Strukturen in dem Land zu analysieren. Wie kann ich hier überhaupt eigene Strukturen aufbauen? Wie ist die rechtliche Situation? Und so weiter. Und hat dann am Ende der ersten Phase quasi ein erstes kleines Organisationsnetzwerk, das sich etablieren konnte, mit dem man jetzt in der zweiten Phase weiterarbeiten kann.
Und jetzt historisch gesehen, wie ist die erste Phase einzuordnen in Österreich, Deutschland,
Europa? Das muss man auch noch dazu sagen, diese Phasen sind sehr langfristig. Also in der hybriden Kriegsführung geht das normalerweise etwas schneller. Bei einem Akteur wie der Muslimbruderschaft, wo ja auch das Projekt nicht darin besteht, Land zu gewinnen, also wie im Krieg quasi irgendwas zu besetzen und zu halten letztlich, sondern wo es darum geht, eine Gesellschaft zu transformieren. Also dass die Zielvorstellung ist in diesem hybriden Konflikt auch eine ganz andere, ist in dieser ersten Phase, sind diese Phasen sehr langfristige Phasen. Also diese erste Phase können wir ungefähr eingrenzen von den Anfang der 1950er Jahre bis in die 1980er Jahre. In den 1980er Jahren geht es in die zweite Phase über, die eben bis ungefähr heute dauert. Also wir können sagen, die erste Phase hat ungefähr 30 Jahre gedauert, die zweite ungefähr 40 Jahre. Wir müssen annehmen, dass auch die nächsten Phasen von der Muslimbruderschaft selbst langfristig angelegt sind, weil ihr Projekt natürlich auch letztlich von der Zahl der Muslime im jeweiligen Land abhängt. Also in den 70er Jahren gab es, weiß nicht, in Österreich waren wir, glaube ich, 0,2% muslimischer Bevölkerung in Österreich. Damit kannst du keine Gesellschaft transformieren. Wenn du mehr ich sage jetzt mal, Material zur Verfügung hast, und das wird aus Sicht der Muslimbruderschaft wirklich so gesehen, dann steigen deine Chancen natürlich.
Und jetzt konkret in Österreich, Deutschland, da entstehen dann die ersten organisatorischen Strukturen. Genau. Was sind das für Gruppierungen, Organisationen, Einrichtungen, die da entstehen?
Also in Deutschland ist das Islamische Zentrum München gegründet worden. Gleichzeitig ist die Muslimische Studentenunion gegründet worden. Also man hat auch gleich an Universitäten seine ersten Standbeine aufgebaut, was auch damit zusammenhängt, dass ein Teil dieser Kader, die in den 50er Jahren nach Europa kamen, selbst Studenten waren. Also es waren einerseits waren Studenten aus Ägypten, die in Deutschland studieren wollten. Andererseits waren es nach dem Putsch von Nasser dann Muslimbrüder, die aus Ägypten geflohen sind. Und diese beiden Gruppen zusammen haben quasi die ersten Strukturen aufgebaut. Und es war halt naheliegend, also eine Moschee zu gründen, das Islamische Zentrum München, und eben eine Studentenorganisation aufzubauen. Und ausgehend von diesen beiden Polen ist dann in diesen ersten 30 Jahren dann letztlich die Islamische Gemeinschaft in Deutschland gegründet worden, die noch heute vom Verfassungsschutz als wichtigste Organisation der Muslimbruderschaft in Deutschland betrachtet wird. In Österreich, wie gesagt, Gründung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, wo die Vorgängerorganisation mit der Muslimische Sozialverein, glaube ich, ja, Sozialverein.
Sozialdienst,
oder Sozialdienst, genau, richtig, Sozialdienst. Eigentlich ein bosniakischer Verein, in dem aber auch viele arabische Studenten aktiv gewesen sind zur damaligen Zeit. Genaue Mitgliedslisten von denen haben wir nicht, aber es findet sich in der Literatur Hinweise drauf, dass dort arabische Studenten dabei waren, die in transnationale islamische Netzwerke eingebunden waren. Das einzige transnationale islamische Netzwerk damals war die Muslimbruderschaft. Und zur gleichen Zeit waren auch zwei hochrangige Muslimbruderkader in Österreich, Josef Nader und Khaled Himmert. Und es ist sehr naheliegend, dass die quasi an dem Aufbau dieser Strukturen beteiligt waren. Vor allen Dingen, weil wir von Himmert wissen, er hat es zur gleichen Zeit in München auch gemacht. Also es wäre absurd, dass er sich hier in Österreich völlig daraus gehalten hat. Und das ist quasi so der Aufbau. Man hat dann schon mal was. Man hat eine Struktur, von der ausgehend man dann sich weiter aufstellen kann, größer werden kann und diese Struktur auch in der zweiten Phase dann transnationalisieren kann.
Das heißt, die erste Phase, da geht es um erst einmal ansiedeln, erste Strukturen aufbauen,
genau.
Irgendwie Fuß fassen.
Fuß fassen, genau. Fuß fassen und das Land kennenlernen, in dem man dort ist. Das ist auch im Übrigen, kommt das in den Strategiepapieren auch raus. Also wir haben einen hierarchischen Kaderapparat, der aber den Kadern in den einzelnen Regionen und Ländern weitgehende Autonomie lässt bei der Umsetzung der Strategie. Aus einem ganz einfachen Grund. Jemand, der in Wien ansässig ist, kennt die Wiener Szene einfach besser als einer, der im Büro in London sitzt. Das heißt, der weiß, wie ist hier das Vereinsrecht, was muss ich hier tun, um eine Stiftung zu gründen und so weiter und so weiter. Wer sind die wichtigen Leute hier, mit denen ich in Kontakt kommen muss? Das Kennen einfach des Umfeldes ist sehr wichtig zur Umsetzung ihrer Strategie.
Und davon natürlich auch abhängig, also natürlich die Situation in Wien, die Voraussetzungen, um da zu agieren, sind völlig andere, als die in Brüssel sind oder in Paris sind oder in England sind.
Wir sehen es am einfachen Beispiel, also eine Organisation, die wir zu diesem Umfeld im weitesten Sinne der Muslimbruderschaft dazurechnen, weil sie auch in Österreich die größere Rolle spielt als die Muslimbruderschaft, ist die Miligörisch. Also die Islamische Gemeinschaft Miligörisch in Österreich, Islamische Föderationen, die im Prinzip die gleichen Ziele verfolgen und auf europäischer Ebene auch sehr eng mit der Muslimbruderschaft kooperieren, schon seit den 70er Jahren. Sie haben angefangen in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, ihren religiös-politischen Apparat von ihren Immobilienbesitz zu trennen. Also sie haben quasi den Immobilienbesitz aus der eigentlichen Organisation ausgelagert in eine parallele Organisation. Und die haben sie in verschiedenen Ländern aber komplett unterschiedlich konstruiert. Also in Österreich und Deutschland sind das Vereine. In den Niederlanden haben sie eine Stiftung dafür gegründet und in Frankreich haben sie eine Gesellschaft dafür gegründet. Schlicht und einfach, weil das scheinbar die Organisationsformen waren, die in den jeweiligen Ländern besser geeignet sind, um ein Immobilienvermögen zu verwalten.
Das ist also diese erste Phase. Dann kommen wir zur zweiten Phase. Ihr nennt die Vorbereitung Einflussnahme. Worum geht's da?
Es fängt damit an, dass sie jetzt anfangen, ihr Netzwerk auszubauen, also zu diversifizieren. Es werden Jugendorganisationen gegründet, Pfadfinderorganisationen, Frauenorganisationen. Also es werden für verschiedene Bereiche eigene Organisationen gegründet. Gleichzeitig wird auf europäischer Ebene, was ich eben schon meinte, findet eine Transnationalisierung statt. Also es werden europäische Dachverbände gegründet. Federation of Islamic Organizations in Europe ist der Dachverband muslimbrudernaher Organisationen in Europa, wo diese Islamische Gemeinschaft in Deutschland eins der Gründungsmitglieder war. eine eigene Jugendorganisation, das Forum of European Muslim Youth and Student Organizations, was auch von Verfassungsschutzbehörden in Deutschland als Muslimbruderorganisation bezeichnet wird. Also die kann man auch ohne weiteres so nennen. Das heißt, dass das ganze Netzwerk wird irgendwie besser aufgestellt, wird ausgebaut mit dem Ziel, und das ist das, was wir mit Vorbereitung Einflussnahme meinen, wegzukommen vom rein adaptiven Handeln, was wir in der ersten Phase haben, zu einem beeinflussenden Handeln. Also jetzt geht es darum, Kooperationen zu gründen mit Kirchen, mit NGOs, mit politischen Parteien und nach und nach zu versuchen, Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen im jeweiligen Land, um sie im Sinne des Islam umzugestalten. Das schreiben sie auch in ihren Strategiepapieren ganz klar. Die Mitglieder werden aufgefordert, in politische Parteien einzutreten, in Gewerkschaften einzutreten und so weiter, um diese im Sinne des Islam zu beeinflussen.
Und was sind da die Themen, die vordringlichen, wenn es um Versuche der Einflussnahme in nicht-muslimische Teile der Bevölkerung geht?
Freiräume zu schaffen für den Aufbau des eigenen. Also das fängt an mit den Islam kritisieren, Islamophobie, diese Geschichte zum Beispiel, die heute quasi allgemein in vielen NGOs und so weiter einfach weitergetragen wird, arbeitet mit einem Begriff, der eigentlich aus diesen Kreisen kommt, in diesen Kreisen entwickelt wurde, um bestimmte Debatten über den Islam, über vor allen Dingen politisch-islamische Organisationen aus dem Diskurs zu verbannen. Es geht darum, wenn du neue Vereine gründen willst, wenn du irgendwas aufbauen willst, ist es immer gut, wenn du gute Kontakte zur Politik hast. Diese Kontakte werden genutzt, um eben eigene Strukturen besser aufbauen zu können. Du hast, wenn du mit Kirchen, NGOs und so weiter zusammenarbeitest, Kooperationspartner, die dich in Schutz nehmen, wenn du angegriffen wirst. Sie tun das schon aus Eigenschutz, ne? Weil wenn dann plötzlich der Vorwurf kommt und das sind Islamisten, mit denen ihr zusammenarbeitet, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man trennt sich von den Islamisten oder man tut so, als wäre nichts und attackiert den Botschafter sozusagen, der das aufs Tapet gebracht hat.
Ja, ihr erwähnt ja in dem Buch ein Beispiel aus Österreich, ein sehr markantes Beispiel, jetzt in der Diskussion rund um Kopftuchverbot für Kinder unter 14, ja, wo sich da eine Koalition zusammengetan hat, die von staatlichen Behörden über Muslimbruder nahe Organisationen bis hin zu anerkannten Organisationen der Zivilgesellschaft erreicht. Also ein ganz
und linksextremistische Organisationen und sogar Hamas-nahe Organisationen. Ja, das sind so diese Bündnisse, die geschmiedet werden, und da haben wir auch ein Thema, das Kopftuchverbot in Schulen zu verhindern. Also es geht drum, unter anderem in diesen Organisationen, um eine Normalisierung von islamischen Normen. Und das ist ihnen in den letzten 60 Jahren relativ gut gelungen, ja.
Thema Schule ist überhaupt ein sehr wichtiges Thema. Also ja, da geht es ja einerseits natürlich diese ganzen Kopftuchdiskussionen, andererseits hat man das ja vor allem jetzt aus Großbritannien, aus Frankreich und so weiter immer wieder Meldungen, dass über bestimmte Themen im Schulunterricht einfach nicht mehr geredet werden kann, weil da schon so großer Druck ausgeübt wird von Schülern, teilweise auch von Eltern der Schüler, ob das jetzt der Darwinismus ist in der Biologie, ob das jetzt der Holocaust in der Geschichte ist und so weiter. Also da geht es darum, das ist genau das, was gemeint ist mit Einflussnahme.
Ganz genau. Und man braucht da gar nicht nach Frankreich oder Großbritannien gehen. Wir haben dieses Phänomen in Österreich mittlerweile auch. Also wir reden auch immer wieder mit Lehrkräften, mit Schuldirektoren und Direktorinnen. Das findet auch hier in Wien an Schulen statt, dass bestimmte Themen, also eben Holocaust in manchen Klassen einfach nicht unterrichtet werden kann, weil es da massive Widerstände aus der Schülerschaft gibt. Bei vielen anderen Themen auch, wo dann auch tatsächlich Eltern in der Schule auflaufen und sich beschweren. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, das müssen nicht unbedingt Muslimbrüder sein. Das ist einfach ein Milieu, das von dieser Ideologie massiv beeinflusst ist und diese Ideologie sich quasi im Recht fühlt, von der Schule zu fordern, dass das und das nicht unterrichtet werden darf. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, also wir wissen das aus Studien, es gibt vom deutschen Wissenschaftler, vom Soziologen Werner Schiffauer, der hat so Jugendfunktionäre der Millî Görüs-Bewegung begleitet, und einer sagt ihm da ganz offen, also ich bringe den Kindern hier bei, dass sie sich im Biologieunterricht gegen die Evolutionstheorie zur Wehr setzen können. Wir saßen damals nur stumm da und mussten das ertragen. Sie sollen aufstehen und quasi den Mund aufmachen. Oder ich erkläre ihnen, dass natürlich dürfen sie in der Schule beten. Sie dürfen überall beten, wo sie beten wollen. Das ist quasi ihr Recht. Im Prinzip erklärt er dort, wie er seine Schützlinge aufmunitioniert, eben für diesen Kulturkampf im Raum Schule. Dass sie dort eben für ihre islamischen Normen, für ihre islamischen Regeln eintreten sollen und Respekt für diese verlangen sollen und auch deren Durchsetzung im Schulalltag.
Ja, oder halt eben Themen wie Ramadan und so weiter.
Und so weiter.
Gebetsräume, Feiertage, ähnliche Geschichten, ja.
Und was die Beeinflussung betrifft, also aus Deutschland, wir zitieren die Studie auch, gibt's jetzt ist jüngst wieder die Mutras-Studie veröffentlicht worden. Das wird jährlich vom BKA, also vom Bundeskriminalamt in Deutschland, herausgegeben, wo es um extremistische Tendenzen in der Gesellschaft geht. Und im Bereich Islamismus war das interessante Ergebnis, dass unter 40-jährigen Muslimen ungefähr 45% latente bis manifest islamistische Einstellungen vertreten. Das ist ein ziemlich großes Reservoir, auch die latent islamistischen, das sind Leute, die schon auf dem Weg sind, bestimmte Inhalte dieser Ideologie anzunehmen. Und das sind dann eben genau diese Eltern, die sich in der Schule beschweren über bestimmte Inhalte. Also du brauchst nicht mehr deine eigenen Kader unbedingt, wenn du es mal geschafft hast, ein Milieu sehr stark mit deiner Ideologie zu beeinflussen.
Wir haben jetzt über den Versuch der Einflussnahme in nicht-muslimische Teile der Gesellschaft gesprochen, aber zu der Einflussnahme gehört natürlich genauso die Einflussnahme auf die muslimische Gemeinschaft.
Genau.
Also es ist ja keineswegs so, dass alle Muslime in Österreich der Muslimbruderschaft angehören oder von dieser Ideologie beseelt sind. Das heißt, auch da findet ja ein Kampf sozusagen statt, ein ideologisch-religiöser Kampf um die Vorherrschaft.
Vorherrschaft und Deutungshoheit. Also deswegen ist die muslimische Bevölkerung ist eins unserer Handlungsfelder, weil die das ganz zentral bearbeiten. Und zwar abseits von unserer Wahrnehmung im weitesten Sinne, weil das tatsächlich zum Teil in Moscheegemeinden passiert, weil das über nicht deutschsprachige Medien passiert. Und da wird tatsächlich versucht, innerhalb der muslimischen Bevölkerung ihre Ideologie, ihre Normen zu dem Islam zu erklären. Und da ist zum Beispiel das Kopftuch spielt eine sehr zentrale Rolle als Verpflichtung der muslimischen Frauen, Kopftuch zu tragen. Wenn man sich in Österreich anguckt, also nach Studien tragen nur ungefähr ein Drittel der sich selbst als gläubig bezeichnenden Musliminnen ein Kopftuch. Sie versuchen aber dieses Kopftuch quasi als Symbol, als einen Wert quasi in diese muslimischen Communities reinzutragen und Frauen und Mädchen dazu zu verpflichten. Deswegen auch dieser massive Widerstand gegen das geplante Kopftuchverbot oder mittlerweile beschlossene Kopftuchverbot. Das ist für sie quasi dieses ihre Inhalt, auch diese Ramadan-Geschichten. Also alle diese Sachen, die muslimisches Leben betreffen, sehr zentral in muslimische Communities hineintragen und dort wirklich als Normen festzusetzen, weil dann entsteht eben dieses Milieu, das sie brauchen, mit dem sie dann eben im nächsten Schritt weiterarbeiten können.
Das heißt, dann wieder umgelegt auf die Gesamtgesellschaft. Die Gesellschaft soll das Bild kriegen, ein Moslem ist gläubig, betet 5-mal am Tag, trinkt keinen Alkohol, fastet, eine muslimische Frau trägt nur mal, also so sind sie einfach. Das ist das Bild, das da verfestigt werden soll.
An dem sich dann unsere Medien übrigens auch schon beteiligen. Also das zeigt dann auch, wie diese Inhalte nach und nach tatsächlich in die gesamte Gesellschaft reinsickern. Also wenn du heute einen Artikel liest, wo es irgendwas über Islam, Integration und dergleichen geht, ich sage jetzt mal über den Daumen gepeilt, in 90% der Fälle wird eine Frau mit Kopftuch in der Bebilderung des Artikels zu finden sein. Das heißt, auch da wird schon dieses Bild vermittelt, Muslimin ist die Frau mit Kopftuch. Und deswegen glaube ich auch, das Kopftuch ist ein sehr zentraler Aspekt, oder das beschreiben wir auch im Buch so, weil sie mit dem Kopftuch Anwesenheit markieren können. Eine muslimische Frau ohne Kopftuch fällt quasi nicht auf. Eine Frau mit Kopftuch fällt auf in einem Raum. Das heißt, mit dieser Frau mit Kopftuch kann dieser Raum besetzt werden, kann Anwesenheit markiert werden und kann quasi der Islam in der Gesellschaft implementiert werden in einer gewissen Art und Weise. Also Yusuf al-Qaradawi schreibt das auch in seinem Buch irgendwie, dieses Sichtbarmachen des muslimischen Lebens und die Gesellschaft an den Islam zu gewöhnen. Das ist quasi Teil dieses Projekts und da spielt das Kopftuch eine zentrale Rolle dabei. Und deswegen auch diese Einflussnahme auf muslimische Communities, weil Wirkung entfaltet das natürlich erst ab einer gewissen Anzahl von Frauen mit Kopftuch in der Gesellschaft.
Und dann gibt es natürlich noch die Schnittstelle zwischen der nicht-muslimischen und der muslimischen Gesellschaft oder den Teilen der Gesellschaft. Und das sind halt die offiziellen islamischen Verbände, Institutionen, Organisationen. Sprechen wir kurz über Österreich, wenn wir schon bei dem Thema sind. In Österreich ist das ja bekanntlich, wir hatten Sie schon erwähnt, die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich. Was hat die mit den Muslimbrüdern zu tun?
Sie hat insofern mit den Muslimbrüdern zu tun, als eben am Beginn ihrer Geschichte Muslimbrüder stehen. Sie hat heute damit zu tun, wir haben in Österreich eine andere Situation als in Frankreich, weil ein Großteil der Einwanderung, der islamischen Einwanderung nach Österreich, kam aus dem ehemaligen Jugoslawien, also Bosnien, beziehungsweise aus der Türkei. Also die türkische Gruppe ist die mit Abstand größte. Von daher spielt hier der arabische Islam, aus dem die Muslimbruderschaft stammt, eine eher untergeordnetere Rolle. Sie ist hier anwesend. Sie spielt auch innerhalb der Glaubensgemeinschaft weiterhin eine Rolle. Sie spielt vor allen Dingen eine Rolle, weil die Muslimbruderschaft eigentlich die einzige islamische Organisation war, die eine in sich konsistente Ideologie entwickelt hat. Und zwar schon gleich am Anfang, also schon in den 20er, 30er Jahren in Ägypten. Aber in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ist eben in der Türkei die Milli Görüs-Bewegung entstanden oder gegründet worden von Necmettin Erbakan, die sehr ähnliche Ziele verfolgt, eine sehr ähnliche Vorstellung von dem hat, was Islam zu sein hat und wie eine Gesellschaft konstituiert sein soll, nämlich auf einer islamischen Grundlage. Und die Milli Görüs-Bewegung ist in Österreich, innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, die zentrale Kraft. Also der Chef, der Präsident der Glaubensgemeinschaft, Ümit Vural, kommt selbst aus der islamischen Gemeinschaft Milli Görüs.
Das heißt, muss man sagen, dass die offizielle Vertretung der Muslime hier in Österreich, die gesetzliche Vertretung, in einem zumindest Muslimbruder nahen ideologisch-religiösen Milieu zu verorten ist?
Ja, also die Führung auf jeden Fall, ja. Das trifft nicht auf jeden Moscheeverein. Es sind ja zwangsweise quasi alle Moscheen innerhalb der Glaubensgemeinschaft organisiert. Aber für die Führungsspitze der Glaubensgemeinschaft trifft das auf jeden Fall zu. Der zweitgrößte Verband ist die ATIP. Das ist der Verband, der ursprünglich unmittelbar von der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet in Österreich installierte Moscheeverband ist. Er ist immer noch stark abhängig von Ankara. Und in Ankara ist diese Diyanet, ich würde sagen, milligörisiert worden unter Präsident Erdogan, der selbst aus der Milli Görüs-Bewegung stammt. Und das heißt, wir haben noch einen zweiten Verband innerhalb der Glaubensgemeinschaft, den größten der Verbände innerhalb der Glaubensgemeinschaft, der eben auch von dieser Ideologie der Milli Görüs durchdrungen ist. Also von daher kann man sagen, ja, die gesamte Führung der Glaubensgemeinschaft ist im Prinzip mittlerweile Milli Görüs. Und wenn Politiker mit der Glaubensgemeinschaft verhandeln, verhandeln sie mit Vertretern des politischen Islam.
Wie ist die Situation in Deutschland? Da ist es ja gesetzlich schon ein bisschen anders oder die Rahmenbedingungen sind anders. Es gibt dort nicht eine gesetzliche zentrale Vertretung, wie das in Österreich ist. Aber die Organisationen, Vereine, die da als Ansprechpartner aus der muslimischen Gesellschaft gelten, sind die auch ähnlich einzuschätzen?
Sie sind alle dominiert von Milli Görüs oder Muslimbruderschaft. Man muss sich das so vorstellen, also als die muslimische Arbeitsmigration nach Europa begonnen hat, waren Kader der diversen Organisationen schon hier, beziehungsweise sind mit dieser Arbeitsmigration aus der Türkei hierher gekommen. Die kamen quasi schon aus dem organisierten Umfeld. Also die waren organisiert, als sie hier ankamen und haben hier ihre Organisationen eben installiert gleich zu Beginn. Das heißt, sie waren einfach die Ersten, die Organisationen überhaupt gegründet haben und haben von daher die Hand auf dem gesamten organisierten Islam in Europa gehabt.
Jetzt, wenn wir jetzt am Ende der zweiten Phase sozusagen sind, mal kurz den Advocatus Diaboli spielen und sagen, was ist denn daran schlimm? Also das ist doch ganz normal, dass zuerst, wenn Leute einwandern aus bestimmten Ländern, aus bestimmten auch jetzt religiösen Milieus, dass die hier zuerst einmal Fuß fassen und wenn ihnen das gelungen ist und vor allem auch, wenn sich zeigt, okay, sie werden wahrscheinlich dauerhaft hier bleiben und nicht zurückgehen können in ihre Heimatländer, wie sie das am Anfang vielleicht gedacht haben oder auch geplant hatten, ist doch ganz normal, dass die dann Vereine gründen, dass die dann auch religiöse Niederlassungen gründen. Wo ist das Problem?
Das wäre an sich kein Problem. Das war auch bei keiner Einwanderungsbewegung in der Vergangenheit und in anderen Staaten ein großes Problem. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass es eben nicht einfach Menschen aus diesen Ländern sind, die hier Vereine gründen und dann in der Regel, also ein Großexperiment ist ja quasi Manhattan, New York, wo eine Einwanderungswelle nach der anderen kam, Italiener, Iren, Juden, Deutsche, Chinesen und so weiter, die letztlich alle erstmal in der Lower East Side gelandet sind und von dort quasi ihren Aufstieg in die amerikanische Gesellschaft geschafft haben. Das heißt, in der zweiten, dritten Generation finden wir diese Einwanderer in dem Sinne gar nicht mehr. Ja, die sagen noch irgendwie, ich bin italo-amerikanischer Herkunft, aber das sind Amerikaner, die sprechen kein Italienisch mehr. Die haben meistens keine großartigen Verbindungen mehr nach Italien. Mag sein, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft trifft man sich im Lokal und hält zu Italien. Aber man ist im Prinzip erstmal Amerikaner. Hier haben wir es aber mit Gruppen zu tun, wo eben gleichzeitig Kader von Organisationen hergekommen sind, die eine Ideologie mit hierher gebracht haben, mit der sie auf diese Einwanderungsgesellschaft, auf diese muslimischen Einwanderungsgesellschaften Einfluss nehmen und eben genau das verhindern wollen. Sie wollen eben nicht, dass sie sich hier integrieren, sondern sie wollen sie als segregierte islamische Gemeinschaften innerhalb unserer Gesellschaft haben, um diesen Bereich des Islamischen nach und nach ausdehnen zu können. Also ihr Projekt ist eben nicht, sich in die Gesellschaft zu integrieren, sondern langfristig die Gesellschaft in ihre Ideologie hinein zu integrieren. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem.
Das sind diese ersten beiden Phasen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, also die Phase der Ansiedlung und die Phase der Einflussnahme. Die dritte Phase, von der ihr dann sprecht, nennt ihr Destabilisierung. Was ist darunter zu verstehen?
In dem Fall, also jetzt bezogen auf die Muslimbruderschaft, also auf diese Art des hybriden Konflikts, verstehen wir unter Destabilisierung jede Handlung, die geeignet ist, in einzelnen Handlungsfeldern die ursprüngliche Funktion des Handlungsfelds zu zerstören bzw. zu entfremden. Das heißt, also nehmen wir ein einfaches Beispiel, Bildungsbereich haben wir als eigenes Handlungsfeld. Wenn es in Schulen beginnt, nicht mehr möglich zu sein, nach dem Lehrplan, der vorgesehen ist, in der Art und Weise zu unterrichten, die vorgesehen ist, dann beginnen wir in die Phase der Destabilisierung einzutreten. Dann wird einfach ein Handlungsfeld von seinem ursprünglichen Zweck entfremdet und damit eigentlich destabilisiert. Und im Bildungsbereich, den kann ich jetzt hier gleich vielleicht weiter ausführen, sehen wir diese Tendenzen auch schon in Österreich. Da muss man jetzt allerdings dazu sagen, nicht alles, was zu einer Destabilisierung führt, ist unmittelbar auf Handlungen politisch-islamischer Organisationen zurückzuführen. Da spielen viele andere Faktoren mit rein. Wir haben quasi durch die Einwanderung seit 2015 unser Bildungssystem massiv überlastet, vor allen Dingen in den Ballungsräumen und da in bestimmten Bezirken. Von Wien zum Beispiel. Wenn ich eine Klasse habe, in der 70-80% der Kinder nicht ausreichend Deutsch sprechen, dann ist völlig klar, dass ich dort nicht normal unterrichten kann. Also da findet die Destabilisierung auf einem anderen Weg statt, wird aber dann von politisch-islamischen Akteuren genutzt, weil eine Schule, die sowieso schon irgendwie am Rande ihrer Möglichkeiten steht, die kann ich natürlich von außen viel leichter beeinflussen, weil die wird jedem weiteren Konflikt schlicht und einfach ausweichen. Also wenn da Kinder in der Klasse sitzen und sagen, nee, wir wollen das aber nicht, was sie hier über Juden oder über den Holocaust erzählen und da Widerstand leisten, wird dieser Widerstand sehr schnell zum Erfolg führen. Schlicht und einfach, weil die Lehrkräfte an diesen Schulen schon so viel um die Ohren haben, dass sie sich das nicht auch noch geben.
Alle diese Dinge, über die wir da sprechen, wir haben es vorher schon erwähnt, das sind ja nicht synchron über ganz Europa ablaufende Entwicklungen, sondern je nach lokalen Gegebenheiten. Und da ist es ja so, dass es Staaten gibt, Regionen in Staaten gibt, Regionen in Städten gibt teilweise, die da schon sehr viel weiter unter Anführungszeichen sind als anderswo. Also wenn wir nach Großbritannien blicken beispielsweise, wo de facto ja schon Teile des Rechtssystem ausgehebelt sind und eine islamisch-islamistische Alternativjustiz praktiziert, das wären dann so Beispiele für das.
Wobei in Großbritannien dazufügen muss, das ist auch noch staatlich legitimiert. Also da gibt es diese Scharia-Councils für Familienrechtsangelegenheiten, die staatlich installiert wurden, was ich wirklich für ein großes Problem halte, weil man damit genau diesen Organisationen, muss ich nur angucken, wer diese Scharia-Councils leitet, genau diesen Organisationen Macht über muslimische Communities gibt. Es kommt dann zwar immer näher, also wenn eine Frau mit der Scheidung vom Scharia-Council nicht zufrieden ist, kann sie immer noch ein Zivilgericht anrufen. Eine Frau, die in einer relativ geschlossenen Community lebt, und das trifft eben auch auf ganze Gebiete in Großbritannien mittlerweile zu, die wird eben kein Zivilgericht anrufen können, ohne aus ihrem kompletten sozialen Umfeld ausgegrenzt zu werden, wenn nicht Schlimmeres. Ja, also da gehört schon sehr viel dazu. Also im Prinzip hat man Macht über einen bestimmten Bereich des Rechts innerhalb muslimischer Communities an Akteure des politischen Islam abgetreten. Wir haben das Phänomen aber auch in anderen Ländern mittlerweile nicht offiziell, aber wo halt auch Konflikte community-intern gelöst werden, wo es eben auch sogenannte Scharia-Richter oder Konfliktschlichter und dergleichen gibt, dem Staat Macht entzogen wird und diese Macht quasi in die Hände von politisch-islamischen Akteuren fließt. Wir haben aber auch schon ganze Gebiete in Großstädten in Frankreich oder Schweden, in denen die Staatsmacht im Prinzip keine Kontrolle mehr hat. Also wenn die Staatsmacht um eine einfache Polizeihandlung oder eine einfache Handlung des Sozialamts ausführen zu wollen, also zum Beispiel Kindeswohlgefährdung, sie wollen das Kind aus einer Familie holen und sie müssen dort quasi ganze Einsatzkommandos hinschicken, dann haben sie de facto die Kontrolle über dieses Stadtviertel verloren, weil sie können dort nicht dauerhaft mit einem riesigen Polizeiaufgebot dort vor Ort sein. Das heißt, Macht haben sie immer nur, wenn sie dort mit Hundertschaften reingehen. Ansonsten haben sie dort keine Macht mehr. Das ist Destabilisierung im gesellschaftlichen Raum.
Es gibt dann noch zwei weitere Phasen, die ihr identifiziert oder die ihr übernimmt aus dieser Theorie des hybriden Konflikt oder Kriegsführung. Da schreibt ihr aber im Buch, das ist, also über das, was wir bis jetzt gesprochen haben, da reden wir nicht über Spekulationen, sondern da reden wir über teilweise Sachen, die man schwarz auf weiß anhand von Dokumenten nachvollziehen kann oder über gesellschaftliche Entwicklungen, die wir alle beobachten können. Die anderen beiden Phasen, nämlich Konfrontation und Machtübernahme, schreibt ihr selber, sind sehr viel mehr auf Spekulation angewiesen, weil da sind wir noch nicht. Was kann man trotzdem schon so zumindest andeuten, wie die Konturen dieser Phasen aussehen?
Dass wir da noch nicht sind, ist gut, weil sonst hätten wir das Buch wahrscheinlich nicht schreiben können, wenn wir dort schon wären oder unter viel größeren Problemen. Nein, wir haben natürlich trotzdem Hinweise aus ihren Strategiepapieren, was sie weiter tun. Das Problem, was wir haben, ist, wie genau der Staat aussehen soll, den sie sich vorstellen. Da gibt es keine Dokumente bislang. Also das haben sie bislang noch offen gelassen. Endziel, ein Weltkalifat, ist quasi so die politische Utopie, die da am fernen Horizont irgendwo zu verorten ist, ähnlich der kommunistischen Weltrevolution. Wir haben aber einerseits eben das, was sie geschrieben haben, was sie vorhaben. Und daraus lässt sich aus dem, was sie bisher gemacht haben, natürlich Schlüsse darauf ziehen, was ist der nächste Schritt? Also was wäre der logische nächste Schritt, den sie gehen müssten? Und die vierte Phase ist eben die Phase der Konfrontation, dass sie in einzelnen Handlungsfeldern vermehrt auf Konfrontation schalten. Also wir haben schon eine gewisse Destabilisierung in einzelnen Bereichen, sagen wir im Bildungsbereich, sagen wir im Bereich Staat, staatliche Institutionen, dort durch Infiltration, also wo Menschen dort reingesetzt werden. Wir hatten in Österreich den Fall des DSN-Mitarbeiters, der für die Muslimbruderschaft dort offensichtlich versucht hat, Informationen abzuspielen.
Muss man vielleicht für unsere Zuschauer in Deutschland erklären, also es gab im letzten Jahr gab es den Fall, dass eben ein Mitarbeiter des im Prinzip des Staatsschutzes sozusagen aufgedeckt wurde, dass der Informationen an die Muslimbruderschaft weitergegeben hat, nämlich über Ermittlungen gegen die Muslimbruderschaft.
Ja. Im Prinzip unvorstellbar, aber es hat mich nicht gewundert, weil das ist das Ziel, was sie haben, ist in solche Behörden reinzukommen. Wir wissen auch, dass Muslimbrüder in vielen anderen Behörden bereits sitzen. Da kommen wir dann auch durch diese Infiltration, das ist am Anfang eine Einflussnahme, auf Dauer ist das aber natürlich eine Destabilisierung. Also wenn wir uns vorstellen, es ist nicht nur ein Mitarbeiter im Staatsschutz, das sind mehrere, dann sind die natürlich in der Lage, diese Behörde in dem Sinne zu destabilisieren, dass sie ihre Fähigkeit reduzieren, im Bereich des Islamismus aktiv zu werden, indem sie geplante Hausdurchsuchungen durchstechen, indem sie Informationen untergehen lassen, andere Informationen nach außen weitertragen. Also du kannst quasi deine Behörde in sich destabilisieren. Und die nächste Phase ist eben die Phase der Konfrontation, wo du das nicht mehr im Stillen machst, sondern wo du ganz offen Dinge einforderst und auf Konfrontationskurs gehst. Und das ist quasi der logische nächste Schritt, wenn du dahin kommen willst, letztlich die Gesellschaft und den Staat in deinem Sinne transformieren, dann musst du irgendwann von der stillen Einflussnahme in den Modus der Konfrontation übergehen.
Ist das etwas, oder ist das eine Phase, also jetzt in Österreich sind wir da auf jeden Fall nicht.
Nein,
da sind wir nicht. Gibt es das irgendwo zu beobachten, sozusagen in Reagenzklasse?
Naja, wir haben Beispiele dafür natürlich schon. In der Frühphase der Muslimbruderschaft in den 30er, 40er Jahren hat sie auch, und das würden wir auch vermuten, dass das in Europa irgendwann passieren wird, wenn die Phasen weiter abgearbeitet werden können, problemlos, hat sie einen bewaffneten Parteiapparat gegründet, analog zu ähnlichen bewaffneten Formationen, die andere ideologische Bewegungen in den 20er Jahren gegründet haben, mit dem du dann natürlich noch viel mehr anfangen kannst, zu destabilisieren. Du kannst Gegner jetzt nicht mehr nur diffamieren, du kannst sie ganz konkret bedrohen und auch ausschalten, wenn es drauf ankommt. Das hat dieser Geheimapparat, wie sie ihn genannt haben, getan. Du kannst bewaffnete Auseinandersetzungen, du kannst Anschläge machen, also du kannst alles Mögliche machen, um weiter innerhalb der Gesellschaft und des Staates zu destabilisieren. Und in Ägypten, wie gesagt, haben wir das gesehen. Sie waren damals zu früh in ihrem Sinne. Sie haben eine Staatsmacht herausgefordert, der sie noch nicht gewachsen waren. Es hat damals fast zu ihrer Zerschlagung geführt. Also bevor sie in diese Phase übergehen, da werden sie sehr vorsichtig sein, werden sich das sehr genau überlegen, wie gesagt, aufgrund ihrer historischen Erfahrungen. Aber es ist davon auszugehen, dass das Teil des Plans letztlich ist.
Also jetzt Phänomen, das mir dann in den Sinn kommt, wie ich das gelesen habe, natürlich sind wieder die Frage der Karikaturen oder die sogenannte Karikaturenstreitgeschichten oder allgemein der Umstand, dass es einfach für Kritiker des Islamismus de facto auch in Europa lebensgefährlich ist, da zu leben und das nicht mehr möglich ist, ohne wirklich 24 Stunden lang Polizeischutz zu haben. Also wir haben ja die wirklich skandalöse Situation, uns still damit abgefunden zu haben, dass eine ganze Gruppe von Menschen in europäischen Staaten, in Deutschland, in Frankreich, in Österreich und anderswo de facto nur mehr unter Polizeischutz leben können, weil sie sonst einfach entweder attackiert oder getötet werden. Das wären solche Beispiele, nehme ich mal an.
Und das sind nur die prominenten Beispiele, bei denen das öffentlich wird, die weniger oder die bis dahin nicht prominent waren, wie Samuel Paty, der Lehrer in Frankreich, der auf offener Straße geköpft wurde von einem Dschihadisten. Bei denen hat man vorher gar nicht gewusst, dass man sie hätte unter Polizeischutz stellen müssen. Ja. Das ist der Umgang mit Gegnern. Also Gegner des Islamismus sind auch eins der Handlungsfelder, das wir haben, also wo auch eben dieser ganze Islamophobie-Diskurs eine große Rolle spielt, wo sie aber dann dazu übergehen, sie wenden nicht selbst Gewalt an. Das waren keine Muslimbrüder, die diese Gewalttaten verübt haben. Aber was sie mittlerweile relativ offen tun, ist, einzelne Gegner als Ziele zu markieren. Wohl wissend, was das für diese Personen bedeutet. Also wenn ich einen Muslim wie Ahmad Mansur unterstelle, dass er eigentlich kein richtiger Muslim mehr ist, dann weiß ich als jemand aus diesen Organisationen, aus der Muslimbruderschaft sehr genau, wie das in extremeren, radikaleren Kreisen aufgefasst wird. Ja, der Austritt aus dem Glauben, die Verweigerung des Glaubens ist dort ein todeswürdiges Verbrechen. Und ich liefere, also ich markiere ihn somit als Ziel für andere Täter. Ich kann dann hinterher immer sagen, wir lehnen diese Gewalt ab und distanzieren uns davon und das war nicht gut und so weiter. Aber letztlich kommt aus diesen Kreisen heraus, kommen die Kampagnen, die einzelne Menschen zum Abschuss freigeben. Das war bei Samuel Paty in Frankreich eben genau so. Die Kampagne gegen ihn wurde von Muslimbruderkreisen aus initiiert und über Tage, Wochen hinweg geführt, bis es eben dann zu dieser Gewalttat gekommen ist.
Oder wieder Beispielkarikaturenstreit, wo natürlich nicht jetzt Organisationen wie die Glaubensgemeinschaft oder so selber irgendwie zur Gewalt aufrufen oder das tun würden, aber natürlich die impliziten Drohungen, die da immer schon mitgeschwungen sind, irgendwie so, ja, wenn man solche Karikaturen abdruckt, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann Hitzköpfe irgendwie überschießen oder und so. Also die implizite Drohung steckt da schon immer drinnen im Diskurs, der da propagiert wird.
Ja, man nutzt die Gewalt, also die Gewalt von Dschihadisten wird in der zweiten und auch noch in der dritten Phase für zwei Dinge genutzt. Erstens nutzt man sie tatsächlich, um Angst zu verbreiten, ohne selbst aktiv werden zu müssen, also aktiv gewalttätig werden zu müssen, ohne selbst Gesetze brechen zu müssen, spielt man mit dieser Gewalt und nutzt sie propagandistisch für die eigene Sache, also eben sagt nichts Schlechtes über den Islam, sagt nichts Schlechtes über Mohammed, zeichnet keine Karikaturen von Mohammed. Und auf der anderen Seite nutzt man es dann aber wieder, um sich genau von dieser Gewalt abgrenzen zu können und zu sagen, na, wir sind die Friedlichen, mit uns müsst ihr zusammenarbeiten. Und deswegen finden wir interessanterweise auch Menschen aus dem Muslimbruderumfeld in Präventionsprojekten zum Beispiel, wo ich mir immer denke, das passt irgendwie nicht zusammen. Also wir würden auch keinen aus der identitären Bewegung dafür nutzen, um gewalttätige Rechtsextremisten von der Gewalt abzubringen. Im Bereich Islamismus tun wir aber genau das.
Ihr habt da in dem Buch ein sehr bezeichnendes Zitat, das ihr da bringt, von einem Muslimbruderfunktionär, der sagt, ich zitiere das mal, wir haben verstanden, dass der Westen kurzsichtig ist und im Grunde drei verschiedene Dinge von uns verlangt, nämlich Geld, Wählerstimmen und nicht Bin Laden sein. Ja. Das heißt, sobald man nicht selber da mit der Kalaschnikow irgendwelche Drohvideos macht oder Terroranschläge begeht, ist man akzeptiert auch von staatlicher Seite, selbst wenn man im Prinzip einen legalistischen Islamismus verbreitet.
Das hat eine historische Ursache. Das war wirklich nach den Anschlägen von 9/11 und dann den Anschlägen 2003 und 2004 in Madrid und in Großbritannien, dass die Politik und auch die Zivilgesellschaft nach muslimischen Partnern gesucht hat, die ihnen erstens erklären, was da eigentlich gerade passiert. Also neben der Islamwissenschaft waren plötzlich auch muslimische Organisationen sehr gefragt und die ihnen gleichzeitig dabei helfen, solche Gewalttaten in Zukunft zu verhindern. Und wie ich eben schon gesagt habe, also der organisierte Islam in Europa ist weitgehend ein Islam der Muslimbruderschaft, also oder muslimbruderschaftsnahe Organisationen dominieren diesen organisierten Islam. Das heißt, man hat von Anfang an quasi automatisch auf diese Organisationen als Partner zurückgegriffen und hat sich eigentlich gar nicht so näher damit beschäftigt, wo kommen die eigentlich her, was vertreten die eigentlich so. Verfassungsschutzberichte in Deutschland werden, glaube ich, von der Politik bis heute nicht wirklich gelesen. Das ist zwar nett, dass das gemacht wird, landet in irgendeiner Schublade, weil es werden dann auch Ehrenkreuze an Mitglieder dieser Organisationen verliehen oder irgendwelche anderen Auszeichnungen. Kanzlerkandidaten gehen in Billy Görsch-Moscheen zur Wahlwerbung. Und man fragt sich dann immer, ja, wisst ihr nicht, was ihr da tut? Und ich glaube, man hat halt damit angefangen und weiß nicht mehr wirklich, wie man aus der Nummer rauskommt und hat jetzt schon Angst, diese Organisationen zu vergrämen, weil sie mittlerweile doch ein relativ großes Wählerpotenzial auch stellen. Also das ist das Nächste mit den Wählerstimmen. Also man zeigt, wir sind nicht gewalttätig und wir bringen euch Wählerstimmen. Passt.
Und es gibt ja mittlerweile Parteien und hauptsächlich auf der politischen Linken angesiedelt, die ganz offensiv diese also Islamo-Gauchisme nennt man das in Frankreich, eben die ganz explizit islamistische Gruppierungen, Segmente der Gesellschaft ansprechen und sich davon einfach stimmen und damit politische Macht
erhoffen. Also La France Insoumise macht das ganz offen, auch diese Zusammenarbeit. In der extremen Linken gibt es das schon lange. Also damals, als die RAF sich aufgelöst hat, hat sich ja so eine Nachfolgeorganisation, die antiimperialistische Koordination oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen.
Antiimperialistische Zellen haben die.
Zellen, ja. Und die haben damals ihr Gründungspapier rausgebracht, wo sie ganz offen schreiben, man muss mit islamistischen Kräften zusammenarbeiten. Also diese Tradition gibt es in der extremen Linken schon lange. Sie ist aber mittlerweile tief eingesickert, auch bis in die Sozialdemokratie. Da wird es vielleicht nicht ganz so offen ausgesprochen, aber es wird getan. Also man sagt nicht, wir arbeiten mit Islamisten zusammen, aber man tut es. In der Sozialdemokratie in Österreich sind mehrere Mitglieder, die gleichzeitig Mitglieder in militärische Organisationen sind. Das sollte sich eigentlich gegenseitig ausschließen, aber es gibt da offensichtlich keinen Unvereinbarkeitsbeschluss innerhalb der SPÖ. Und ich vermute sogar noch schlimmer, man weiß gar nicht, dass diese Personen gleichzeitig in der militärisch sind oder man weiß nicht, was die militärisch eigentlich ist.
Ob es jetzt zu diesen letzten beiden Phasen, nämlich Konfrontation und vor allem natürlich Machtübernahme, was auch immer das dann im Detail bedeutet, ob es dazu kommt, hängt natürlich nicht nur davon ab, was Muslimbruder-Organisationen und Strukturen tun, sondern hängt natürlich sehr viel davon auch ab, wie die übliche Gesellschaft darauf reagiert und wie sie damit umgeht. Und das ist ja von Land zu Land äußerst unterschiedlich. Also Großbritannien ist da ein ganz anderer Fall als jetzt Österreich seit ein paar Jahren.
Großbritannien kommt man vielleicht noch, um das zur vorherigen Frage, also die Grünen in Großbritannien sind mittlerweile eine islamistisch durchsetzte Partei, wo offen Antisemitismus, offen pro Hamas gepredigt wird, kann man fast schon sagen, weil das sind zum Teil Prediger, die da als Kandidaten antreten für die Grünen. Da hat diese Durchsetzung schon völlig funktioniert. Also Grüne Partei kann man dort schon das islamische Grün in weiten Teilen Großbritanniens als Farbe nehmen.
Ja, wir hatten es in Schweden, war das ein Mitglied des Parteivorstands der Grünen von den Muslimbrüdern war. Also ja. Wie sieht das da jetzt aus? Also Österreich kommt ja, wenn ich das richtig interpretiere, was ihr geschrieben habt, kommt ja relativ gut weg in eurer Bewertung. Also insofern, als ihr sagt, da ist zumindest zum Teil erkannt worden, worin das Problem besteht und da sind zumindest erste Schritte dahingehend unternommen worden, da was dagegen zu unternehmen. Und wenn ich das richtig verstehe, am Geld fängt es wieder mal an. Im Sinne von Finanzierung von Strukturen.
Beim Geld würde ich zumindest mal ansetzen, also Fördermittel für islamistische Organisationen zu streichen. Ich weiß nicht, ob da Österreich schon so gut ist. Was in Österreich passiert ist, also mit der Dokumentationsstelle politischer Islam, ist ganz offensiv eine Stelle installiert worden vom Staat, wo gesagt wird, wir haben Beobachtungsstellen für Rechtsextremismus, wir brauchen auch eine Beobachtungsstelle für islamischen Extremismus. Und die gibt es. Und auf der anderen Seite hat das natürlich den Effekt, man fühlt sich dadurch auch beobachtet. Diese Stelle hat auch mittlerweile, glaube ich, einige sehr gute Papiere herausgegeben, die erklären, was hier in Österreich passiert, welche Organisationen hier aktiv sind und in welcher Form die aktiv sind. Man holt sie quasi auf die Bühne, man holt sie vor die Leinwand. Und das ist das, was ein Akteur in einem hybriden Konflikt eben eigentlich nicht will. Ja, er will immer hinter der Leinwand agieren und möglichst eben nicht, dass Aktionen, die gesetzt werden, auf ihn unmittelbar zurückgeführt werden können oder dass genau erklärt wird, wohin seine Aktionen eigentlich führen, was eigentlich das Ziel dieser Aktionen ist. Also von daher, allein diese Beobachtung ist schon was den weiteren Fortschritt hemmt. Gleichzeitig Sachen wie das Kopftuchverbot, also Sie merken auch, es gibt mittlerweile ein Verständnis auch dafür, was innerhalb muslimischer Communities passiert und dem will man einen Riegel vorschieben. Und ich glaube, dieser Druck führt dazu, dass viele Sachen hier etwas abgeschwächter sind als in anderen Ländern. Also wir haben hier zum Beispiel auch nach dem 7. Oktober nicht diese Demonstrationen gehabt, die man auf Londoner Straßen, auf Pariser Straßen oder zum Teil auch in Berlin gesehen hat. Wir haben hier keine Gebete mehr in Moscheen gehabt, wo die türkische Armee angefeuert wurde, was in deutschen Moscheen sehr wohl der Fall war. Man hält sich hier mehr zurück, weil man weiß eben, dass man unter Beobachtung steht. Dass ihnen allerdings wirklich Steine in den Weg gelegt werden, die ihr weiteres Voranschreiten behindern würden, sehe ich noch nicht, weil es einfach keine konsistente Gegenstrategie gibt. Man macht hier, dreht hier am Schräubchen, dreht dort am Schräubchen. Das Wesen eines hybriden Akteurs ist aber, dass er sich an dieses Schräubchendrehen anpasst, seine Strategie adaptiert und versucht, an einer anderen Stelle wieder aktiv zu werden. Also wo es ihm versperrt wird, dann lässt er die Finger davon und kommt von der anderen Seite neu. Was einfach fehlt ist, und das war auch ein Grund, warum wir das Buch geschrieben haben, erstens ein Erkennen, wir haben es tatsächlich mit einem Akteur zu tun, der strategisch handelt, der eine klare Strategie hat und der auch folgt. Und um ihn daran zu hindern, muss man eine klare Gegenstrategie entwickeln, eine konsistente Gegenstrategie, und zwar nicht an einzelnen Stellen, sondern die muss wirklich über sämtliche Handlungsfelder hinweg klar ausgerollt werden, um ihn tatsächlich stoppen zu können und zurückdrängen zu können. Und das sehe ich aktuell in keinem europäischen Land, auch in Österreich nicht. Die Ausgangsposition in Österreich ist besser als etwa in Frankreich oder Schweden.
Wobei von Konsistenz ja da wirklich nicht die Rede sein kann. Also du hast jetzt die Dokumentationsstelle politischer Islam erwähnt und die haben ja unter anderem auch damals, wie sie gegründet wurden, ihr zitiert das im Buch auch, gibt es Chats aus so muslimbrudernahen Kreisen, die sagen, ja, wenn das institutionalisiert wird, wenn das wirklich kommt, dann sind wir am Ende, dann sind wir erledigt. Ist aber leider doch nicht ganz so. Also zum Beispiel kann natürlich diese Dokumentationsstelle einen Bericht über Milli Görisch herausbringen, was aber die Politik und den Staat nicht daran hindert, weiter mit der Glaubensgemeinschaft, genau mit der Milli Görisch zu kooperieren in allen möglichen Bereichen.
Das ist das Problem. Also es ist das gleiche Problem wie mit den Verfassungsschutzberichten in Deutschland. Da stehen zum Teil, also in Nordrhein-Westfalen, da stehen wirklich sehr detailliert und sehr offen Dinge drin, die aber offensichtlich die Politik in Nordrhein-Westfalen nicht interessieren, wenn sie es überhaupt gelesen haben. Also wir brauchen quasi zwei Schritte. Erstens, dass das wirklich breit erkannt wird. Und mit breit erkannt meine ich nicht einzelne Politiker oder Politikerinnen, sondern dass in allen staatstragenden Parteien erkannt wird, wir haben es dort mit jemandem zu tun, der eine andere Gesellschaft will, also der unsere liberale Demokratie, unseren Rechtsstaat im Prinzip abschaffen will langfristig. Und dem müssen wir was entgegenstellen und dann tatsächlich auch strategisch denken und strategisch handeln. Und nicht in Wahlperioden. Ja. Also die Muslimbruderschaft denkt eben nicht in Wahlperioden. Die denken in vatikanischen Dimensionen. Solange Politiker immer nur bis zur nächsten Wahl denken, wird sich das nicht ausgehen.
Aber wer sind denn, also wenn wir schon auf der Ebene der Politik sind, wer sind denn die möglichen Partner für so einen Kampf ist jetzt zu viel gesagt, aber für so eine Auseinandersetzung? Also weil das Problem ist ja, dass wir in Deutschland haben, dass wir in Österreich haben, dass es im Grunde genommen genau nur die rechtsextremen Parteien gibt, die das ganze Thema politischer Islam im Wesentlichen vereinnahmen, ob das jetzt die AfD in Deutschland ist oder die FPÖ in Österreich. Ansonsten steht man da ziemlich alleine da, wenn man sie nicht mit den Rechtsextremen auf den Buckel hauen will.
Das ist ein selbstgeschaffenes Problem im Prinzip. Man hat das Thema selbst jahrzehntelang quasi außen vor gelassen, also seit 25 Jahren, als das Thema aufkochte nach 9-11 und hat quasi der Rechten, nicht nur den Rechtsextremen, ich würde sagen rechten Parteien insgesamt, ein Alleinstellungsmerkmal gegeben, was Migration betrifft und was politischen Islam, Islamismus betrifft. Und steht jetzt vor der Situation, dass man sagt, und das kommt aus linken Kreisen ja ganz offen, das ist ein rechtes Thema. Also man putzt sich quasi damit ab, das ist ein rechtes Thema. Dann kommt dazu, ich habe es eben schon erwähnt, der wachsende muslimische Bevölkerungsanteil, der auch ein wachsender muslimischer Wähleranteil mittlerweile ist, wo sich eben linke Parteien, die genau aus den Gründen ein muslimisches Wählerpotenzial an sich gebunden haben, was an sich absurd ist, ja, weil wenn das Leute sind, die aus diesem politisch-islamischen Umfeld kommen, haben wir es eigentlich mit erzkonservativem Publikum zu tun, das mit LGBTQ-Rechten und so weiter eher wenig anfangen kann. Also da spricht sich eigentlich im Parteiprogramm, aber die hat man an sich gebunden, weil man quasi selbst daran mitgearbeitet hat, dass der Islam und politischer Islam in der Gesellschaft nicht debattiert wird oder nur ganz rechts debattiert wird. Und jetzt besteht natürlich die Angst, dass man dieses Wählerpotenzial verliert, wenn man sich da anders positioniert. Und dann glaube ich noch, dass zum Teil gerade auf der Linken tatsächlich die Ideologie im Weg steht. Also man hat sich da so tief in diese Theorien, in diese identitätspolitischen Theorien, Postkolonialismus und dergleichen hineingearbeitet, identifiziert sich selbst so stark damit. Und das steht dem eigentlich im Weg, jetzt zu erkennen, dass dort eine Gruppe ist, die was ganz anderes will. Eine Ideologie, die eigentlich allem widerspricht, was man selbst tut, weil man das eher so sieht, na, das ist die muslimische Minderheit, die man quasi unter Schutz nehmen muss. Und das sind ja auch immer die Armen gewesen in der Geschichte, was natürlich so nicht stimmt. Also Jahrhunderte islamischer Imperialismus, die hinter uns liegen. Aber man ist da quasi ideologisch auf einem falschen Gleis gelandet und weiß nicht, wie man von diesem Gleis wieder runterkommt oder will davon auch gar nicht runterkommen, weil man letztlich womöglich selbst die bestehende Gesellschaft und die bestehende Ordnung ablehnt.
Ich denke, wir können langsam zum Schluss kommen. Deswegen am Ende eine recht allgemein gehaltene Frage, die vielleicht auch nicht ganz einfach zu beantworten ist. Wie gefährlich sind jetzt muslimbrudernahe oder muslimbruderstrukturen in Österreich und im Vergleich vor allem auch zu anderen Ländern? Wo seht ihr die größte Bedrohung ausgehend von diesen Strukturen, von diesem politischen Vorhaben?
Die größte Gefahr ist eigentlich diese langsame Entwicklung, die dort stattfindet und die langsam zu Änderungen im gesellschaftlichen Miteinander und überhaupt auch im Wertesystem der Gesellschaft führt. Wir können wieder auf den Bildungsbereich zurückgehen. Also Kinder, die heute in Schulen gehen und in Schulen mit dem Islam konfrontiert werden, werden, wenn sie erwachsen sind, ein ganz anderes Bild davon haben. Für die ist das normal. Also es passiert quasi über, das meine ich auch mit Denken in Generationen, in vatikanischen Dimensionen. Man verändert eine Gesellschaft nicht von heute auf morgen. Man verändert eine Gesellschaft über Generationen hinweg. Und das ist das, was Yusuf al-Qaradawi meint mit die Gesellschaft an den Islam gewöhnen, an die islamische Präsenz gewöhnen und auch an islamische Normensysteme gewöhnen. Das passiert quasi allmählich und schleichend. Und je weiter dieser Prozess fortschreitet, umso schwerer wird es sein, ihn wieder einzudämmen. Und ich glaube, in einigen europäischen Ländern würde ich für Österreich jetzt noch nicht so prognostizieren, aber für Frankreich würde ich das schon so sehen, für Großbritannien auch, ist ein tatsächliches komplettes Zurückdrängen aktuell, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Das Einzige, was möglich ist, ist, den Status quo irgendwie zu halten und zu verhindern, dass es schlimmer wird in absehbarer Zeit und sich dann zu überlegen, wie man das langfristig wieder ändern kann. Aber wenn ich schon ganze Gebiete habe, die islamisch dominiert sind, also wir sagen, wir haben noch neben dem Buch noch ein Parallelprojekt gemacht, was zum Teil dort reingeflossen ist, wo es um Zukunftsprognosen ging. Also wenn man nicht handelt, dann wird es in naher Zukunft in einigen europäischen Ländern wahrscheinlich schon in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu einer Libanonisierung von urbanen Räumen kommen. Das heißt, ich werde tatsächlich abgeschlossene Communities haben, die auch räumlich voneinander segregiert sind. Und das Problem bei so einer Struktur ist, und auch Beispiel Libanon, wenn ich klare Grenzlinien zwischen ethnischen oder religiösen Communities habe, dann sind diese Grenzlinien immer, und zwar historisch immer, potenzielle Gewaltlinien. Es muss dort nicht zu Gewaltausbrüchen kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es an solchen Grenzlinien zu Gewaltausbrüchen kommt. Also was uns bevorsteht, wenn wir nicht handeln, ist ein dauerhafter Zustand von potenziell bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Ballungsräumen.
Dann danke ich an dieser Stelle dir für die Stunde, die wir jetzt miteinander da gesprochen haben. Also herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Und an Sie an dieser Stelle wie immer die Bitte, falls Sie unsere Videos interessant finden und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie unter unseren Videos, lassen Sie einen Like, Daumen da. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.